endlich ist es mal wieder soweit. Eine neue Podcast-Folge mit Sebastian Pulli und Carmen Schmalfeld.
Es ist wirklich unfassbar lange her, ne?
Total.
Das war jetzt unsere erste Arbeitswoche gemeinsam. Ich glaube, davor haben wir
8 Wochen lang nicht miteinander gesendet.
8 Wochen lang nicht miteinander gesendet.
Das entspricht ungefähr der durchschnittlichen Dauer, wie länger verheiratete Ehepaare keinen Sex mehr haben.
Oder nicht miteinander reden.
So.
Ich weiß nicht. Bei mir lag es daran, dass ich unter anderem einen kleinen Krankenhausaufenthalt hatte.
2 kleine Krankenhaus.
Nee, einmal war ich nur krank und dann hatte ich einen Krankenhausaufenthalt. Aber es ist beides miteinander verquickt. Den würde ich gerne erzählen.
Unbedingt.
Meine internen Klinikumserfahrungen.
Aber warst du nicht zweimal? Irgendwie dachte ich, dass du das erste Mal drin warst
nur einmal
und dann
im Krankenhaus.
Raus und dann nochmal.
Nee, das erste Mal habe ich nur flach gelegen. Also ich war dann zur Untersuchung in einem anderen Krankenhaus, kurz, aber ich habe nicht übernächtigt.
Okay.
Was möchtest du erzählen?
Ich werde 2 Dinge besprechen, und zwar das eine, die Krux mit dem Alter. Also irgendwie hat man gefühlt nie das richtige Alter.
Ja.
Wenn man sehr jung ist, möchte man gerne älter sein. Und wenn man dann so alt ist wie ich, wäre man gerne wieder jünger. Ist mir in einem Gespräch mit meinem Sohn aufgefallen, ich werde das gleich auch nochmal ein bisschen genauer ausführen, und ich möchte mich gerne feministisch echauffieren. Ganz kurz.
Ja, natürlich.
Und zwar gibt es eine Aktion einer von mir eigentlich hochgeschätzten Band, die politisch auch immer sehr direkt ist und sehr gerade raus ist, die Höhner. Und die haben jetzt eine Aktion, das Huhn für die Höhner, die suchen eine Sängerin. Und was ich davon halte, gleich mehr. Erstmal zur Krankengeschichte von Sebastian Pulli. Das Schöne vielleicht vorweg, es geht dir wieder einigermaßen gut, ne?
Es geht mir wieder einigermaßen gut. Ich merke, dass die Gelenke sich heute Morgen wieder melden. Ich bin aber auch hochgradig paranoid, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass mein Krankheitsbild zurückkommt. Weil ich bin ja Freier, das heißt, wenn ich krank bin, dann bekomme ich kein Geld, wenn ich nicht hier arbeite. Und naja, weil wir beim Lokalradio, ja, wie wir schon öfter gesagt haben, jetzt nicht so unglaublich wahnsinnig fürstlich bezahlt werden, wird es dann schon manchmal so ein bisschen knapp und man wird nervös.
So, also 6 Wochen kein Geld verdienen ist ein Problem.
Richtig, genau. Ist definitiv eins. Was hatte ich vielleicht fange ich mit der Diagnose an, die ich auswendig gelernt habe. Denn die Leute haben mich immer gefragt, was hattest du denn jetzt?
Ja, da hat er immer normalerweise sein Handy rausgeholt. Warte, ich lese euch mal vor, was im Arztbericht stand.
Richtig, jetzt habe ich sie auswendig gelernt. Und zwar ist es eine reaktive Arthritis im Rahmen einer prolongierten Tonsillitis, am ehesten bakterieller Genese. Ich bin Fan davon.
Erzähl mir mehr.
Ich bin Fan davon, wenn in einer Diagnose am ehesten vorkommt. Also ich versuche es zu übersetzen. Ich habe gestartet mit einer eitrigen Mandelentzündung und es haben 3 Antibiotika nicht so wirklich geholfen. Ich dachte zwischendurch, es wäre weg. Und dann habe ich aber plötzlich Gelenkschmerzen bekommen. Und mein Knie und mein Fußgelenk sind tierisch angeschwollen.
Und die Bilder, die du mir da auf WhatsApp geschickt hast, die waren krass.
Ja, das war schon elefantenhaft für meine ansonsten eher birkenartige Körperstruktur.
Ja, also kennt ihr zufällig den Film Fantastic Four? Der Typ, der irgendwie zu diesem Lava-Menschen wird? Also der Fuß und der
Knöchel. Achso, ich habe jetzt gedacht, du meinst Mr. Elastic, wenn er ganz lang ist. So sehe ich normalerweise aus.
Ja, das bist du normalerweise, genau. Aber mit dieser Krankheit und den angeschwollenen Gelenken warst du der Steinmensch.
Ja, tatsächlich. Also
das sah
partiell.
Echt schräg aus.
Also das waren schon irgendwie große Knubbel und ich konnte halt nicht laufen. Also es tat halt sehr, sehr weh. Und dann bin ich halt am Samstag mit einem Fieber von 39,8, wo ich schon so gedacht habe, vielleicht ist das eine Temperatur, wo man anfangen sollte, sich so langsam Sorgen zu machen. Und eben einer fast kompletten Unfähigkeit zu laufen, habe ich mich in die Notaufnahme des Klinikums geschleppt, habe mich dann da an die Hinweisschilder gehalten und bei Fiebersymptomen und Erkältungssymptomen bitte in die Corona-Aufnahme, bin da rein und wurde dann tatsächlich aufgenommen. Also die nehmen da echt nicht jeden auf, aber ich sah, glaube ich, so scheiße aus, dass man gesagt hat, ja, gucken wir uns lieber mal an. Und ich habe halt gehofft, ja, jetzt geben sie mir Antibiotikum Nummer 4 und schicken mich nach Hause. Aber dann hieß es plötzlich, ja, so, wir behalten sie jetzt mal hier. Und aus diesem Hierbehalten wurden dann 9 Tage. Und was ich wirklich sagen muss als Fazit ist, es war, also gemessen an dem, inwiefern ein Krankenhausaufenthalt gut sein kann, war es wirklich fantastisch.
Also, du hattest aber auch Einzelzimmerglück.
Ich hatte, ne, und das als gesetzlich Versicherter. Ich hatte einfach wahnsinniges Glück, weil ich, das darf ich jetzt gar nicht verraten als Lifehack, sonst lassen sich jetzt alle irgendwie durch die Corona-Aufnahme da rein aufnehmen. Also es ist wohl so, dass wenn du auf Corona getestet wirst, du danach automatisch in ein Isolationszimmer kommst, bis die Testergebnisse negativ sind. Und
so,
dann
weil
wirst
du irgendeine
unverlegt.
Entzündung im Hals hattest, hat man halt auch erstmal geguckt, hat der Pulli nicht auch Corona.
Genau, richtig. Und hohes Fieber und Gelenkschmerzen sind ja, glaube ich, auch ein, können ja auch, glaube ich, so ein Element sein. Ja, auf jeden Fall lag ich dann in diesem Einzelzimmer und es war halt irgendwie so leer, das war auch, glaube ich, vorletzte Ferienwoche, dass einfach nie die Notwendigkeit bestand, mich aus diesem Zimmer zu holen. Das heißt, ich lag 9 Tage lang fantastischerweise in einem Einzelzimmer, das ich heute noch bis ins letzte Detail beschreiben könnte. Ich kenne jeden Zentimeter dieses Einzelzimmers. Ja, und ich hatte so, also ich sag mal, der Tiefpunkt.
So schlecht war das WLAN?
So schlecht war der, als ich nach dem WLAN gefragt habe, da haben sie tatsächlich so ein bisschen suchen müssen, weil wohl die Zielgruppe, die ansonsten hauptsächlich im Klinikum unterwegs ist, nicht zwangsläufig nach WLAN fragt.
Aber sie haben WLAN.
Ja, sie haben tatsächlich WLAN. Man musste sich so ein bisschen bürokratisch organisieren. Einmal hat mir eine wunderbar nette Dame, die mir immer das Essen ans Bett gebracht hat, auch einer der großen Vorteile des Krankenhauslebens, hat das dann für mich besorgt, weil man normalerweise zu so einer Bürokratiestelle hin muss. Wo auch eine wahnsinnig nette, also ganz ehrlich, 98% des Personals, was ich da, ich will gar nicht Personal sagen, der Menschen, die ich da erlebt habe, waren ganz, ganz fantastisch nette Leute, die Pflegerinnen, die Pfleger, ganz, ganz empathische Menschen, die in der Lage waren, wenn sie ins Zimmer kamen, innerhalb von Sekunden eine ganz, ganz warme Nähe zu dir herzustellen. Also ich habe mich immer wahnsinnig, wahnsinnig gut aufgehoben, umsorgt und ernst genommen gefühlt.
Ich fasse zusammen, Sebastian hat Freunde gefunden. Sie sind ausnahmslos Pfleger.
Ich weiß nicht, ob das andersrum auch so gilt. Nein, aber es war wirklich schön. Also es war für mich auch irgendwie einfach so ein sozialer Test, weil mir das manchmal irgendwie sehr schwer fällt, in sozialen Situationen zu agieren. Und das war irgendwie schön zu sehen, wenn man halt versucht hat oder wenn man nett war, dass da auch einfach irgendwie ganz viel Nettes zurückkam. Ne? Also ich habe mich so gut umsorgt gefühlt. Auch die Ärzte, Wahnsinn. Also die ganzen jungen Ärzte, die da waren. Man kennt ja diesen Arztklassiker, man ist beim Arzt und sagt irgendwie 2 Sätze und beim dritten hat man schon ein schlechtes Gewissen, weil der Arzt schon so ungeduldig wird. Ne? Und das passierte da gar nicht. Die haben dir komplett zugehört. Die haben auch so komische so Testdiagnosen, die ich selber... Ja, ich höre auf zu klopfen.
Ich habe gerade ein kleines Signal gegeben.
Ja, ja, weil ich immer, wenn ich begeistert oder wenn ich emotional dabei bin, dann klopfe ich immer auf den Tisch.
Ja,
auf jeden Fall, die haben einem zugehört, die haben einen ernst genommen und die haben auch noch so komische Fragen und Selbstdiagnosen, die man von Dr. Kugel da irgendwie vorgelesen hat, haben sie selbst da haben sie dann was zu erklärt. Also,
was
es war ganz,
super
ganz
schön
toll.
Ist zu hören, finde ich.
Und es war also diese ganze junge Ärzte-Generation, die da nachgewachsen ist, alles ganz, ganz warme, angenehme, warmherzige, hochkompetente Leute. Und nochmal extra Shoutout an Herr Dr. Faber, eine absolute Medizin-Koryphäe, die da im Klinikum arbeitet und die sich um meinen Fall gekümmert hat. Man hat alles an mir gemacht. Man hat alles durchgeleuchtet.
Okay, ich wollte gerade nachfragen, ist das jetzt dann noch der richtige Podcast dafür? Oder müssen wir da
das
schon in die Special Interest?
Bei Dr. Drosten.
Nein.
Man hat mich durchgeschallt, also man hat meine kompletten inneren Organe gescannt, geschallt. Wie die junge Ärztin sagte, ich habe einen sehr niedrigen Körperfettanteil, weil ich generell sehr wenig Körper habe.
Der geht und gegen
sie,
null.
Ja, und sie hat mich dann geschallt, wie man das nennt, und hat dann gesagt, oh, Sie sind aber gut zu schallen. Das ist ein wunderschöner Satz. Ich möchte diesen Satz.
Ich weiß nicht, ob man das hören möchte
schallen.
Von einer gut aussehenden jungen Ärztin. Oh, du bist aber gut zu schallen.
Ich habe nicht gut aussehend gesagt. Wo holst du das jetzt her?
Das hast
ich
du mir.
Das, also ich möchte das auch nicht dementieren. Ich möchte das auch nicht dementieren.
Ihr müsst dazu wissen, wir telefonieren ab und an mal auch privat. Und als ich dich mal im Krankenhaus angerufen habe, meine ich, oder habe ich das jetzt gerade falsch im Kopf?
Das hast du falsch im Kopf. Ich habe,
dass das auch eine ganz hübsche war?
Nein, ich habe in größtem Maße mich bemüht, auf keine Weise irgendetwas in Richtung irgendeine Degradierung sexueller Art oder sexistischer Art.
Wenn man sagt, dass jemand attraktiv ist, ist das doch keine Degradierung.
Ja, aber es ist so, ja, die Ärztin, die war
aber...
Die
ist kompetent und auch noch nett und
auch
noch schön.
Nein, ich wollte damit nicht anfangen. Ich fühle mich sehr, 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 sehr humble und eine kleine Figur, die da von unten auf diese großartigen Leute.
Halbgötter in Weiß.
Guckt, ja, tatsächlich, richtig. Nee, aber ich finde, sie sind gut zu schallen. Gut zu schallen, ich bin gut zu schallen. Ist ein schöner Spruch fürs Tinder-Profil. Das war mein Lieblingsgag diese Woche aus unseren Sendungen. Du bist nämlich auch geultraschallt worden. Ich gesagt, wir beide, wir sind praktisch die Geschwister Schall.
Ja.
Schöner Gag.
Das war ein sehr, sehr schöner
Lieblingsgag aus der Woche. Ja, also wahnsinnig, wahnsinnig tolle Leute. Station F1, Shoutout, fantastisch. Also fast alle, mit denen ich da zu tun hatte. Ich bin ganz, ganz angetan, ich bin ganz begeistert. Klinikum, ihr bekommt noch eine Google-Bewertung von mir. Ihr wartet darauf, ich weiß es. Ich habe eine große Lobmail geschrieben.
Du hast jetzt fast 8 Minuten darüber geredet.
An den Geschäftsführer, ich habe 8 Minuten darüber geredet. Ich finde, das ist es absolut wert. Also sie sollen diese Wertschätzung bekommen, weil das haben sie verdient. Denn was ich auch, ich rede noch weiter darüber.
Oh mein Gott, ey.
Was ich auch einfach da irgendwie am Rande erlebt habe, was ganz schrecklich ist, irgendwie, sie waren auch teilweise offenbar überrascht, dass ich nett zu ihnen war, weil das ist nicht okay. Unbedingt.
Das hattest du mir auch am Telefon erzählt. Das fand ich wirklich krass, dass Menschen, aber das ist ja auch dieses Phänomen, was man immer öfter auch bei Rettungskräften hört, wenn Feuerwehrleute an einen Brand kommen und sich dann erstmal mit Anwohnern, die falsch geparkt haben, auseinandersetzen müssen, damit sie da ordentlich löschen können und dann noch angepöbelt werden. Oder hier Rettungskräfte, die zu Unfällen kommen und angeschissen werden. Ich will jetzt aber hier mein Handy draufhalten auf den Toten oder so. Das fand ich echt krass, als du mir das erzählt hast.
Ich hatte neben mir, da stand ich mir im Bett, lag ich gemütlich in meinem Bett auf dem Gang und neben mir auch ein älterer Herr in einem Bett auf dem Gang und der hat sich die ganze Zeit schon so, der hat schon die ganze Zeit so rumgeschnaubt, so wütend und dann hat er irgendwann, ich wusste, irgendwann spricht er mich an, weil er will seinen Hass und seine Wut teilen, da hat die richtig schön in sich gesammelt und dann hat er: Kennen Sie den Verein hier? Ne, da ging es schon los, kanntest du schon den Duktus, ne? Und dann, was meinen Sie? Ja, hier, Krankenhaus. Ja, so, was ist damit? Ja, ich warte hier schon, die ganze Zeit warte ich schon. Und dann habe ich ihn gefragt, haben Sie denn Schmerzen? Also, nee, aber darum geht's ja gar nicht. Ich warte hier die ganze Zeit. Ja,
so und dann als fing Rentner er so an. Hat man und dann, so viele Pläne, weißt
ja,
du?
Ja, und dann lief, und er lag auch noch gemütlich. Er hatte ein Bett, er hatte ein eigenes Bett, in dem er warten konnte. Wie schön ist das? Und dann lief halt so ab und zu so eine Pflegerin über den Gang, weil sie halt von Zimmer zu Zimmer musste. Die war in mehreren Zimmern beschäftigt. Ja, die läuft hier die ganze Zeit auch nur auf und ab. Also wirklich tatsächlich unmöglich und ich glaube, eine Haltung, die da öfter passiert. Und ich finde, das ist so ein Wohlstandssymptom, wenn es so ist, dass schon das Warten, das schmerzlose Warten schon so ist, dass du sagst, nein, das ertrage ich jetzt nicht. Mhm. Das macht mich jetzt wütend, dass ich hier warten muss. Mhm. Ich finde, das ist so eine arrogante fucking Anspruchshaltung, zu sagen, ich muss warten und deshalb werde ich jetzt wütend und pump jetzt die Leute an.
Und das ist im Prinzip genau so eine Haltung auch wie diese Maskenverweigerer.
Ja, tatsächlich.
Legen, ne? So, jetzt gab es ja hier in Deutschland viel zu wenig Tote. Wieso soll ich denn dann hier trotzdem die Maske tragen?
Ich, ne? Es ist so ein bisschen warm unter Mundschutz. Diktatur!
Ja, das ist echt so. Bäh. Kotze,
ja, ja. Kotze, kotze. Ich empfehle immer, vielleicht mal nach Belarus dann auswandern und mal so vergleichen. Einfach
richtig.
Den Begriff Diktatur.
Und dann mal gucken, oder nach Russland.
Ja.
Dahin mal gehen und gucken.
Mal schön ein Teechen trinken
so,
und mal gucken.
Genau, was so passiert, wenn du sagst, oh, du findest, der Putin ist jetzt nicht so der nette Typ.
Und richtig, genau.
Ein bisschen komisch, also, wieder Leute zu Geld kommen und sowas. Ja, das ist so. Aber das ist, mein Mann hat das neulich in einem schönen Satz, der ein bisschen komplizierter klingt, als er eigentlich ist, formuliert. Er sagte, die Leute wissen einfach nicht, was sie nicht haben.
Ja, das ist ganz gut. Ja, das stimmt.
Ne? Und das passt auf so viele Themen, die so schräg sind, wo du dir denkst, mein Gott, also so ein bisschen Demut wird uns als Gesellschaft ganz gut zu Gesicht stehen. Und wenn man halt auch nach wie vor weltweit vergleicht, wie läuft Corona in Deutschland und in vielen, vielen, vielen anderen auch europäischen Ländern? Mhm. Ey, liebe Leute, ja, es ist unbestritten so. Wir haben rein stochastisch betrachtet eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns mit so einem Coronavirus infizieren. Und dann auch nochmal eine recht geringe Wahrscheinlichkeit, dass wir einen schweren Verlauf nehmen. Aber wir haben das nur deswegen eben, weil wir vorher vernünftig gehandelt haben, zum Großteil. Und ich fände es einfach so desaströs und traurig, auch gerade für die Wirtschaft, also wie Sparten, Veranstaltungen, Kulturschaffende, Gastronomie, wenn dieses Infektionsgeschehen jetzt doch nochmal außer Rand und Band geraten würde, eben weil ein Haufen Leute jetzt am Wochenende nach Berlin gehen und dann vielleicht doch ein Superspreader dabei ist und dann vielleicht doch die Reproduktionszahl deutlich über 1 steigt und dann vielleicht doch das Gesundheitssystem überlastet ist und bevor man dann irgendwie komplett in die Knie geht, halt doch nochmal so ein Lockdown inszeniert, was wirklich viele, viele besorgt, mich eben auch. Und ich denke halt, der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir die Wahrscheinlichkeit gering halten, dass das nochmal ein zweites Mal passiert. Das ist einfach nur dieser Lappen vorm Gesicht und ein bisschen Abstand halten. Ja. Das schränkt mich nicht in meinen Rechten ein. Das tut es nicht. Ich breche mir dabei nichts ab.
Ja, es hilft einfach, wenn man von der Anspruchshaltung her irgendwie mehr Duisburg und weniger Sylt ist. Ne?
So ein bisschen. Hast du schön formuliert. Fein, so. Also so viel zum Thema Weltrettung. Oder?
Ja.
Willst du noch was loswerden dazu?
Zum Thema Weltrettung?
Ja.
Nö, jeder guckt, dass er irgendwie schön seine eigene Verantwortung übernimmt, nett und respektvoll zu anderen zu sein.
Und dann ist gut, ne?
Und dann ist auch irgendwie gut.
Oh, nett und respektvoll zu anderen zu sein. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für mich. Mhm. Ich finde nämlich, das gelingt den Höhnern mit einer aktuellen Aktion nicht so richtig. Ich lese vielleicht mal aus der Pressemitteilung vor. Die Kultband Höhner sucht weibliche Verstärkung für einen Song des neuen Albums. Diese Aktion wird exklusiv von unserem Schwesternradio Radio Köln und dem Express begleitet und von verschiedenen Werbepartnern unterstützt, unter anderem auch von uns von Radio Leverkusen. Und als der Chef das diese Woche in der Redaktionssitzung vorgestellt hat und gesagt hat, wie diese Aktion heißt, ist in mir sofort, und ich bin, also ihr kennt mich jetzt mittlerweile, ich bin echt keine dieser Gender-Spezialistinnen, die überall mit dem Sternchen und den Innen irgendwie formuliert. Echt nicht. Ich würde mich jetzt selber auch nicht als Feministin bezeichnen, weil ich in meinem Leben das Glück hatte, noch keinen Grund dafür gehabt zu haben, mich als Frau.
Nee, das stimmt. Du bist eher die Sexistische. Das ist schon...
Super, weißt du.
Das ist tatsächlich wahr.
Ey, komm, das ist gerade voll das ernsthafte Thema und jetzt kommt sowas. Das ist leider
wahr. Ich bin nur hier, um von der Seitenlinie aus Sachen auf dich zu werfen.
Das ist total super. Ich stelle ganz im Ernst, Gott sei Dank bin ich eine Frau, stell dir mal vor, ich wäre ein Kerl. Ich wäre so ein alter, weißer Klischee-Mann.
Du würdest grapschen. Du würdest richtig hart grapschen.
Ich glaube auch. Es ist traurig, das zuzugeben. Nein, so Spaß beiseite. Nee, also zurück zur Ernsthaftigkeit. Diese Aktion der Höhner, die ja irgendwie erstmal so nett klingt, die suchen eine Sängerin und lassen da eine Nobody mitmachen. Oh, jetzt müssen wir kurz unterbrechen.
Da ist Justus Wolters.
Justus, sag mal kurz Hallo, dass du wirklich da bist.
Hallo.
Ihr, Wunder, dieser Podcast ist aufgezeichnet und nicht live.
Ja, das ist unser Nachrichten-Justus.
Aber was jetzt gleich live ist, ist der Justus mit den Nachrichten. Deswegen müssen wir kurz unterbrechen und sind gleich nach der Informationspause zurück.
Bis dann.
So, läuft bei uns. Also jetzt wieder die Aufnahme.
Wo waren wir eben? Ich hab's vergessen, es ist schon eine Weile her.
Ich habe angefangen, über das Huhn für die Höhner zu reden.
Ach ja,
oder?
Richtig.
Ach nee, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wie diese Aktion heißt, dass die Höhner eine weibliche Sängerin suchen für einen Song vom neuen Album. Diese Aktion heißt das Huhn für die Höhner. Und mein erster Impuls war, Alter, was ist denn jetzt mit den alten Männern passiert? Sind die eigentlich doof oder was? Mit Verlaub, das war mein erster Gedanke. Ich habe den jetzt gerade nur laut formuliert.
Ja.
Im Nachgang hat mir dann der Chef, also man muss dazu wissen, ich bin keine Original-Rheinländerin. Ich bin aus Bayern zugezogen. Die Höhner, ich kann auch kein Rheinisch. Und immer, wenn ich es versuche, klingt es ganz furchtbar. Und die Höhner heißt aber wohl die Hühner und die sind wohl früher auch im Hühnerkostüm aufgetreten.
Genau, das sind die männlichen Hühner.
So, also die Hähne.
Die Hähne.
Ah, okay, alles klar. Mhm. Also ein Huhn für die Hähne, haha, so ungefähr. Und ich finde es aber mega despektierlich. Und die Feministin in mir, die eigentlich nie groß was sagen muss, weil sie sehr selbstsicher ist und sehr souverän ist, aber da hat sie laut gegeben.
Ja,
in dieser
Redaktionssitzung. So,
also mein erster Impuls war so, Alter, das können die doch nicht machen.
Ja, wir haben
das
auch,
so
also die meisten von uns und gerade auch die Jüngeren so aus der Woke-Generation.
Sogar Original-Rheinländer, muss man dazu sagen.
Ja, genau, die so ein bisschen bewusster damit umgehen, die haben schon gezuckt und haben, also es ist schon nicht das Geschickteste. Also in einer Zeit, wo Sexismus Gott sei Dank sehr, sehr bewusst und sehr viel thematisiert wird, ist eine Frau, einen Huhn zu nennen, ist vielleicht nicht die beste Wahl.
Nee,
ja.
Das ist einfach, egal wie man es dreht und wendet, despektierlich und nicht auf Augenhöhe und klingt nicht unbedingt nach Wertschätzung. Insofern, liebe Leute von den Hühnern, wenn ihr das jetzt hört, also ich wünsche euch viel Erfolg fürs neue Album. Ich werde es mir nicht kaufen.
Ja, also ich meine, so im Zweifel für den Angeklagten gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass diese Konnotation da irgendwie einfach nicht mitgedacht wurde, sondern es eben wirklich nur dieses.
So, also selbst wenn du Urrheinländer bist, kommt ein bisschen.
Ich weiß es nicht, als der kleine Journalist in mir sagt, bevor wir sie nicht dazu befragt haben, ist es schwierig zu urteilen, aber was wir eben definitiv sagen können, ist, dass es nicht sehr geschickt gewählt ist, weil es eben definitiv diese Konnotation gibt.
Wobei ich mir sogar, so wie ich die Hühner, und wir hatten sie auch ein paar Mal schon zu Interviews da, und die sind ja sehr, sehr wach, auch politisch sehr wach und sehr gesellschaftskritisch. Was ich mir echt auch gut vorstellen könnte, ist, dass irgend so ein findiger Marketing-Fuzzi komm, wir brauchen jetzt hier eine geile Alliteration. Huhn für die Hühner.
Huhn für die Hühner.
Sowas in der Richtung, weißt du? Und
Brainstorming
dass die sich
zu früh abgebrochen.
Ja, ja, Mann, ohne Witz. Weißt du, die waren leider Gottes beim Kreativ-Brainstorming alle nüchtern.
Ja.
Und das ist, was dabei rauskommt. So. Aber also an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen Hörerinnen, jetzt kommt doch das Gendersternchen.
Mach die Pause, HörerInnen.
HörerInnen.
Dann bist du voll korrekt. Dann bist du komplett korrekt.
HörerInnen ist.
Jetzt fängt es. Das ist immer die Schwierigkeit in der Diskussion. Ich möchte nur kurz einwerfen: Zigeunersoße. Ich habe mich so.
Oh nein, bitte komm, lass mich noch ganz kurz zu Ende führen.
Erzähl zu Ende.
Weil ihr werdet bei Radio Leverkusen eben auch im Werbeblock dafür die Promo hören, von wegen das Huhn für die Hühner. Das läuft auch hier bei uns, weil, wie gesagt, ist halt ein Partnersender und so weiter und so fort. Wir gehören, wir sind ja alle eine große, glückliche Familie normalerweise. Aber da findet man ja auch innerfamiliär manchmal nicht so alles gut, was
eine
die anderen tun.
Eine große, glückliche Familie, was ist denn da gerade passiert?
So, also, liebe
Talking about
Ladies,
political correctness.
Yes, damn. Liebe Leute, die ihr das hört und die ihr euch dann vielleicht auch wie ich an dieser Formulierung stört, ihr seid nicht alleine, bitte seht es uns nach, wir haben da keinen Einfluss drauf, also jetzt der Sebastian und ich.
Ja, ja, ja.
Und wir haben das vorher schon gesehen und haben da auch schon die warnenden Zeigefinger gehoben. Es hat nur keinen interessiert, was Sebastian und die Gaben denken. Es war ein bisschen schade. So.
Ja
aber ich find's halt unglücklich. Also stört euch bitte nicht dran. Der Song wird bestimmt total toll.
Ja, also kurz zum Thema Political Correctness. Ich möchte noch die Zigeunersoße einschieben, wo es einfach wo man so unfassbar dieses. Boah, also wie viele Leute sich wirklich leidenschaftlich darüber aufgeregt haben, dass die Zigeunersoße von, ich glaube, Knorr war es, umbenannt wurde.
In Paprikasoße ungarischer Art.
Genau, und die Leute haben sich aufgeregt und du denkst, Alter, schluck's doch mal runter, es macht dein Leben nicht schlechter, wenn das Ding jetzt nicht mehr Zigeunersoße heißt. Genauso wie es dein Leben nicht schlechter macht, wenn du plötzlich nicht mehr irgendwie, was haben wir da noch für Worte? Negerkuss sagen darfst. Das ist ja, es regt ja ganz viele Leute auf, die wollen das dann aus Protest nochmal sagen, weil sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Und den Schritt kann man doch persönlich zurücktreten, ohne dass es einem groß wehtut. Und das heißt auch nicht, dass uns Weihnachten weggenommen wird, wenn man diese Worte nicht mehr sagen soll.
Absolut. Ich bin übrigens auch, weil ich mir bei dieser Diskussion echt einen Kopf gemacht habe, wie sehe ich denn das jetzt? Und es wurden ja auch beispielsweise hier Pippi Langstrumpf Filme irgendwie, da war ja dann auch nicht mehr der Papa irgendwie der Negerkönig, sondern irgendwie der König von Takatuka-Land oder so. Ne? Da habe ich mal ganz kurz überlegt, wie stehe ich denn dazu? Und da finde ich, das ist ja eine Kunstform und die Kunstphasen haben ihre Zeit.
Ja, das ist schon so. Ne?
So,
das,
und da finde ich tatsächlich, da kann man es stehen lassen, wenn man es halt einordnet.
Ja, richtig.
Wenn man sagt, so, aber das war damals. Und so wie damals auch noch ganz viele Leute dachten, die Erde ist eine Scheibe, weiß man mittlerweile, die Erde ist rund. Deswegen sagt man das jetzt so heute nicht mehr, weil man dazu gelernt hat und verstanden hat, dass es Menschen gibt, die es verletzt.
Genauso wie so, wenn man sich irgendwie Stand-up-Comedy-Programme oder irgendwelche Filme von damals anguckt.
Absolut.
Es war tatsächlich ein anderer Humormaßstab. Das heißt nicht, dass es heute richtig ist, Und das heißt auch nicht, dass es damals richtig war, aber es war
und das heißt
halt
vor allen Dingen auch, dass man das heute nicht mehr darf. Und
ja,
dass das okay ist, dass man es heute nicht mehr darf.
Richtig, genau. Ne? Und es ist aber irgendwie ein anderer Katalog, ja, und es macht es aber nicht besser. Also wenn ich mir irgendwie, ich habe mir neulich Eddie Murphy Delirious angeguckt, ein an sich ganz fantastisches Programm, aber es ist irgendwie so hart, es gibt so einen harten und billigen Part, wo er so ganz übel über Schwule herzieht, aber irgendwie so richtig billig. Aber die Leute lagen auf dem Boden, also sie haben wirklich gelacht, weil es irgendwie schon allein irgendwie über Schwule zu reden war schon irgendwie lustig, weil es dann so bizarr war. Und sich das, du kannst es dir heute nicht angucken. Du sitzt davor und du schämst dich in Grund und Boden. Ne? Und damals hat es irgendwie funktioniert. Ach, das war, mein Gott, es war absolut nicht richtig. Ne? Aber es ist irgendwie auch vielleicht ein ganz schönes Zeugnis der Zeit, sich das heute anzugucken und zu sehen, oh Gott sei Dank sind wir da, auch wenn wir immer noch nicht weit genug sind, sind wir wenigstens ein Stück weiter.
Ja, ist beruhigend, wenn man doch das Gefühl hat, anhand solcher Dinge, man entwickelt sich als Gesellschaft.
Ja.
Ne? Weil so,
also ja, das ist vielleicht, das ist schön, das ist ein ganz schönes Fazit.
Man kann ja immer das Positive in der Nummer sehen. So, willst du noch was Positives hören zum Thema Alter?
Ja, bitte.
Ich habe ja mitunter mit meinem Sohn echt abgefahrene Gespräche und je älter der wird, er wird jetzt am Anfang September, am 5. wird er 13, umso interessanter wird es auch. Gott sei Dank. Es ist, nee, ohne Scheiß, ich liebe das, wenn der abends, so manchmal hat er das noch, es wird natürlich seltener, dass er, wenn mein Mann weg ist im Basketballtraining, dass er dann sagt, hey Mama, komm, darf ich nicht bei dir einschlafen? Papa kann mich ja dann hochtragen und so. Wie gesagt, das war früher, zu Grundschulzeiten war das eigentlich Standard. Jetzt kommt das alle Schalt ja nochmal vor, aber das war letzte Woche so. Und da kam er halt eben auch auf die Pubertät und was für Issues er damit so hat und wie schwierig das so ist, wenn du das Gefühl hast, dein Körper ist halt noch nicht an so einem Punkt wie dein Geist. Oder er hat beispielsweise für sich auch das Gefühl, dass er dass er so, was seine Ansichten angeht, schon älter ist als die Jungs in seiner Klasse oder viele Jungs in seiner Klasse, aber die sehen halt dafür alle viel älter aus als er. Also er hat beispielsweise einen, der ist knapp 2 Meter groß, ist gerade 14 geworden.
Ja.
Und der sieht halt, den kannst du für 18 schicken.
Ja.
Also ohne Witz, das ist, wenn, drück dem Autoschlüssel in die Hand und setzt den in den Golf und dann, das würde keiner Polizeistreife auffallen. Das ist verrückt. Und da sind wir in diesem Gespräch so ein bisschen draufgekommen über Pubertät, dass eigentlich einem selber das Alter, das man hat, nie passt.
Ja.
Und ich weiß noch, ich war 12, da wollte ich gerne 14 sein, weil ich diese wahnwitzige Idee hatte, wenn ich 14 bin, lassen meine Eltern mich vielleicht abends ein bisschen länger weggehen. War natürlich nicht so. Als ich 14 war, wollte ich dann 16 sein, weil dann war klar, dann darf ich auf alle Fälle abends auch mal in eine Kneipe. Willst du ja dann auch schon und irgendwie weggehen und mit Freunden treffen und sowas. Als ich 16 war, dachte ich, verdammte Axt, aber du musst dir immer noch jemanden suchen, der dich irgendwie von A nach B kutschiert. Wie geil wäre es denn bitteschön, wenn du Führerschein hättest? Also da wollte ich 18 sein. Mit 18 hatte ich irgendwie so eine Sinnkrise, weil ich dachte, verdammt, ich bin zwar 18 und theoretisch vom Gesetzgeber her volljährig, aber ich wohne ja immer noch bei Papa und Mama und muss machen, was die sagen. Wie scheiße ist das denn? Mit 20 war ich dann zwar ausgezogen, aber hatte so ein Gefühl, oh Gott, ich weiß ja noch gar nicht, wo ich mal in 10 Jahren stehen werde im Leben.
Ja.
Also hatte so, war so, ne, hab mir das gewünscht, dass ich schon 30 bin und gesetzter und alles irgendwie schon so in geregelten Bahnen ist. Als ich dann 27 war, dachte ich, scheiße, jetzt bist du fast 30, hast noch nicht den Typen irgendwie, mit dem du Kinder kriegen willst. Und ist auch niemand, der nur ansatzweise für die Chose in Frage käme, in Sicht. Und wollte da dann schon gerne älter sein, weil ich dachte dann, ich hab dann schon den Mann. Der kam dann Gott sei Dank kurz vor 30, muss ich dazu sagen. Glück gehabt, so. Dann bist du 30 und dann denkst du auf einmal so, boah, also mit 27 war auch ganz cool. Ne?
Ja.
Und dann geht's wieder rückwärts. So mit 44 denke ich so, also Mitte 30 war ein geiles Alter. Und
da hat Olli Schulz jetzt was sehr Interessantes gesagt in einem anderen Podcast, den man kaum kennt, ist glaube ich der zweiterfolgreichste Deutschlands, Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann zusammen. Da hat er gesagt, man hat irgendwie so eine Haltung im Leben, dass man immer so, gerade wenn man jung ist, man wartet immer irgendwie, dass es richtig losgeht und man wartet die ganze Zeit und man wartet total lang und irgendwann macht so Klick. Und dann ist es, dann merkt man, es ist eigentlich schon vorbei. Und dann guckt man nur noch zurück. Und das ist irgendwie genau der Punkt. Also das Einzige, was man dazu vielleicht sagen kann, ist so irgendwie, Es gibt so einen englischen Spruch, bla bla bla. Ja, es gibt bla bla and smell, ich glaube, stop and smell the flowers oder so. Also einfach bleib mal zwischendurch stehen, nimm das mal alles bewusst wahr, ne? Achtsamkeit. Oder in dem Fall einen schönen englischen alten Spruch, Youth is wasted on the young, die Jugend ist verschwendet auf die Jungen. Vielleicht kann man ihn erweitern um Age is wasted on the old. Also irgendwie ist es alles nicht richtig.
Ja, und das ist mir tatsächlich erst in diesem Gespräch bewusst geworden. Und dann habe ich für mich beschlossen, das ist ja totaler Quatsch. Jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn es irgendwas gibt im Leben, das du echt nicht beeinflussen kannst, dann ist es fucking hell dein Alter.
Ja.
Also deal with it.
Ja, so einfach ist es leider nicht, aber schöner doch, Gedanke, ja.
Doch, tatsächlich, also bislang gelingt es mir, jetzt frag mich nächste Woche nochmal, aber seit einer Woche gelingt mir das total gut.
Du bist aber schon sehr grau geworden.
Ey, fuck you, ganz im Ernst.
Entschuldigung.
Oh, komm, kleine Randnotiz an der Stelle, ja. Ich bin nicht grau, ich habe Glashaar, hat meine Friseurin zu mir gesagt. Es ist so krass, also das gibt es wohl auch öfter, als man denkt. Mein Haar hat gar kein Pigment mehr.
Jetzt habe ich dich wirklich damit, was war nur ein Scheißspruch.
Nein, aber das ist tatsächlich so. Also bei mir, deswegen sieht es hier vorne auch aus, wenn mein Ansatz rauswächst. Ich färbe nämlich, als hätte ich keine Haare.
Ah, ich verstehe.
Weil
ja.
Mein Haar quasi durchsichtig ist.
Sieht bei mir auch so aus, als hätte ich keine Haare.
Siehst du, guck, genau. Guck,
ich habe auch Glashaar.
So, wenn einer fragt, demnächst, ja, das ist ja so ein hartes Schicksal mit dem Glashaar. Das ist durchsichtig.
Ja, ein schönes Gesicht braucht Platz, ne? So viele Sprüche.
Du, ich habe dir das schon so oft gesagt. Ich finde, dass du ein wirklich super gut aussehender Typ bist. Du hast total schöne Augen, einen wunderbaren Mund und eine Nase wie gemalt. Was willst denn du eigentlich mehr?
Ich habe jetzt auch lange Zeit irgendwie gedacht, es macht mir nichts mehr aus, bis dann hier diese Woche ein Kollege reinkam, den ich seit irgendwie 5 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ein ganz, ganz lieber Kollege, ganz, ganz großes Herz. Und er kam dann rein und sah mich so von Weitem und erkannte mich halt noch mit langem, vollen Haar und guckte mich an und fragte dann nur so spontan, so flapsig, was ist denn bei dir passiert? Mussten sie da was amputieren? Und es traf mich leider sehr, sehr tief und da stellte ich fest, ich habe doch nach wie vor ein Problem damit und zähle immer noch hier diese einzelne Haare.
Aber der Spruch war gut.
Der war schön. Er hat es überhaupt nicht, er hat es wirklich gar nicht böse gemeint. Also wirklich null.
Und es ist halt auch wirklich eigentlich ein geiler Spruch. Nicht so, was mit deinen Haaren passiert.
Es ist ein schöner Spruch. Er tut mir weh, aber es ist ein schöner Spruch.
Hat der was amputiert?
Das ist wie, das ist aber ein schöner Dolch, der mir da im Herz steckt. Ist schön verziert.
Ja.
Nee, das muss ich sagen. Tut weh wie Hölle, aber schön ist er. Ja, ja.
Siehst du? Ja. Also doch, können wir bitte einfach den Neid los.
Ja, aber ich bin ja eh altersmäßig. Ich war ja im Krankenhaus, hatte ich 2 Tage einen Rollator. Also von daher bin ich eh schon am Alter.
Nur nochmal ganz kurz, Ernsthaftigkeit, da hatte ich echt Sorge.
Wer?
Also das erzählt hast, so, boah, ich habe so Schmerzen, ich habe so dicke Gelenke, ich laufe gerade echt mit dem Rollator durch die Gegend.
Ohne Scheiß, ich habe
mich... Da habe ich mir echt richtig Sorge gemacht.
Es ist sehr schamvoll für mich, weil ich irgendwie natürlich weiß, wie krass das für Leute ist, die das einfach irgendwie immer haben. Aber es war wirklich, ich habe halt immer so nachts dieses irgendwie mit hohem Fieber zum Klo zu wackeln und halt so völlig instabil und nicht auftreten zu können, weil es halt einfach weht hat wie Hölle, als ich diesen Rollator bekommen habe. Ich wollte kurz weinen vor Freude, weil es so eine Entlastung war mit diesem Ding. Aber wow, das klingt alles so unangemessen ernst.
Nein, ganz im Ernst.
Nein,
jetzt mal hallo. Wenn ein Mitte-30-Jähriger auf einmal aufgrund einer Krankheit auf einen Rollator angewiesen ist, dann ist das, auch wenn es in dem Fall glücklicherweise nur kurzfristig war, dann ist das erstmal hart.
Und das ist lieb von dir, aber ich schäme mich durchaus,
dass
irgendwie mit so einer...
Ich erteile
mir
dir
geht's
die
gut, ich bin zurück, das ist sehr, sehr lieb. Das ist sehr, sehr lieb. Klinikum, ich liebe euch.
So. Ich glaube, du hattest es an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast schon mal erwähnt.
Ich möchte das, die haben das verdient,
ja,
ohne
ist gut
Scheiß.
Jetzt. Mann,
die haben das verdient. Du hast ein Problem, du hast eben schon die Stoppuhr angemacht, du hast gesagt, das ist 7 Minuten. Hast du darüber geredet?
Nein, ich habe damit
so,
kein Problem.
So lange redest du sonst nur über irgendwelche FAZ-Artikel, die du gelesen hast, um damit angeben zu können.
Nein, ich habe damit kein Problem. Ich finde es auch total schön und wichtig. Aber
ich habe mir das vorgenommen.
Das ist gut. Und du hast es geschafft. Du hast die Aufgabe erfüllt.
Du hast es jetzt endgültig geschafft. Du musst auch nicht weitermachen damit. Du hast wirklich sehr, sehr viel über das Klinikum erzählt, Sebastian.
Gut, ja.
So.
Hast du noch was? So ein Gucktipp oder so?
Ja, ganz viele.
Ich habe sonst auch einen Gucktipp. Ja, du warst ja jetzt auch 6 Wochen krank.
Ja, richtig, exakt.
Du hast so alles komplett durch in Netflix. Was geht? Ja, erzähl
ja, mir. Ich mach mal so einen Schnelldurchlauf.
Okay,
ich habe tatsächlich The Revenant endlich geguckt. mit Leonardo DiCaprio.
Ah, da drücke ich mich ja so drum.
Mach's. Er echt? Ist toll gefilmt und er ist gar nicht so zäh, wie du denkst. Man denkt, es ist ja, so ein riesiges, zähes Brett.
Ja.
Und es ist schmerzhaft, so einen halbtoten Typen durch die ganze, Zeit
Wasser.
durch die Gegend kriechen zu sehen. Aber es hat sich wirklich gelohnt.
Okay.
Toller Film. Genau, den habe ich gesehen. Oh, ein Geheimtipp. Ein etwas älterer Film. Ich glaube, im Englischen heißt er nur Joshua. Im Deutschen hat er den schrecklichen Titel Teufelskind Joshua.
Oh Gott.
Aber der lohnt sich, der ist gut.
Klingt nach Horror.
Ist nicht Horror, ist Thriller.
Okay.
Thriller über ein sehr interessantes Kind.
Okay.
Aber Thriller tatsächlich.
Mhm.
Dann möchte ich noch kurz ein Lob aussprechen an die neuen Jumanji-Filme, die einfach erstaunlich gut sind. Also
das
wenn
ist
man noch mal
Popcorn-Kino.
Wirklich, aber auch mit Herz tatsächlich, was man ja gar nicht mehr kennt von modernen Filmen, in denen Computereffekte vorkommen. Da bin ich jetzt ein sehr pessimistischer alter Mann, aber das ist tatsächlich so. Dann habe ich gesehen, den möchte ich bitte empfehlen, Climax. Nochmal gesehen. Vom wunderbar schrecklichen französischen Regisseur Gaspar Noé, der einen Film gemacht hat, der mich damals schwer traumatisiert hat, irreversible, weiß ich, auf jeden Fall ganz, ganz schlimmer, unangenehmer Film, der arbeitet immer so, macht Gaspar Noé ganz viel mit so, der hat so Effekte, die dich einfach verstören und unterbewusst dir ein total ungutes Gefühl geben. Es gibt so Strobo-Lichteffekte, manchmal dreht sich die Kamera so ganz langsam, so um 360 Grad während einer Szene und dieser Climax, der arbeitet so gut mit Lichteffekten, es fühlt sich an wie so ein Albtraum, wo du nicht rauskommst. Er basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit.
Und ich glaube, das war der Horror, also du hast mir diese Woche schon mal erzählt. Und da bin ich, also mal abgesehen davon, dass ich Horrorfilme da bin ich raus.
Ja.
Aber dass das auch noch wirklich passiert ist.
Ja, tatsächlich.
Das finde ich, macht nochmal so eine ganz andere Dimension auf. Deswegen,
Frankreich.
Ich werde ihn mir sicher nicht angucken.
Ja, Frankreich. Ja, und Gaspar Noé schafft es, dass seine Filme sehr echt sind. Also das ist nicht so, das fühlt sich so wenig artifiziell an. Die Figuren sind echt, man ist echt sehr, sehr nah dran.
Und die Situation mit dem Jungen, was du erzählt hast.
Ja, auch.
Mit der Mutter.
Auch hart.
Da,
also
Grundstory
ist 1996 eine Tanzgruppe, eine sehr leidenschaftliche, große Tanzgruppe von jungen Leuten beschließt, zusammen zu feiern. Und zwar in so einer Art Mehrzweckhalle, die irgendwo weit draußen im Schnee liegt und haben sich da alles schön gemacht. Starten diesen Film auch mit einer der tollsten Tanzszenen, die ich je in Filmen gesehen habe. Wirklich ganz, ganz fantastisch.
Besser als das Finale von Dirty Dancing.
Ja, ja. Und wie viel du mit Tanzszenen, einfach wie viel diese Figuren dadurch alleine schon etabliert werden. Wirklich ganz, ganz toll. Und dann, was dann eben passiert, ist, dass irgendjemand offenbar halluzinogene Drogen in die Bowle gepackt hat und alle wissen das nicht. Und dann all hell breaks loose. Dann fällt das da alles auseinander und dann wird das Ganze sehr unangenehm. Und man liest sowas ja manchmal irgendwie in so Zeitungen, dass sowas passiert ist und man denkt, boah, das ist ja ganz lustig. Wenn man diesen Film geguckt hat, denkt man danach, okay, ich verstehe, dass das überhaupt gar nicht lustig ist.
Und vielleicht noch ganz kurz die Szene, weil ich die gerade angesprochen habe, damit die Leute wissen, die mit der Mutter und dem Sohn, magst du das noch kurz beschreiben?
Ja, es gibt ein kleines Kind ist dabei und die Mutter dieses kleinen Kindes irgendwann im Drogenwahn, als sie merkt, das dreht ja alles voll ab, will ihr Kind schützen und sperrt es dann in so eine Art Heizungskellerraum ein und schließt ab und verliert hinterher den Schlüssel.
So.
Also,
da wusste ich so, das kann ich mir nicht angucken. Also wenn ich nochmal ruhig schlafen will, dann kann ich mir das nicht angucken.
Ja, also ganz intensiver Film, der manche verstört. Für manche ist er einfach nur irgendwie so ein beschissener Arthouse-Film. Was wollt ihr da eigentlich? Aber wenn ihr so ein bisschen offen seid für sowas, dann gebt euch Climax. Gibt's gerade auf Netflix. Climax, Climax von Gaspar Noé, ein ganz fantastisch schrecklicher Regisseur, der schlimme Traumata auf Film band.
So, wenn ihr ein bisschen schlichteres Blut und Drogen haben wollt, hätte ich noch eine Serienempfehlung. Also jeder, der 000 richtig gut fand, wird in Gangs of London gut aufgehoben sein. Ist eine Mafia-Serie oder beziehungsweise eine Serie über das organisierte Verbrechen in, wie der Name schon sagt, Großbritannien, in London. Mhm. Und fängt an, dass so ein paar Aushilfsgangster, also so ein paar Jugendliche, die so ein bisschen mit Drogen dealen, aber eigentlich, ne, also jetzt keine kriminellen Schwergewichte, wollen da so ein bisschen aufsteigen in der Hierarchie und werden von jemandem instrumentalisiert den Kopf eines ganzen Mafia- oder kriminellen Konglomerats zu erschießen. Und die erschießen den auch, ohne dass sie eigentlich wissen, wen sie da erschossen haben.
Ah, okay.
Und sind dann auf der Flucht. So fängt's an. Und es ist krass, wie es sich entwickelt. Okay. Also es ist geiles Storytelling. Es ist vergleichbar mit 000,
was ich nicht gesehen habe.
Oh, das ist so eine geile Serie. Also im Prinzip ist es eine Handlung, immer mit Schnitten aus der Perspektive der verschiedenen handelnden Personen. Mega geil auch. Mega, mega geil.
Und ist
Gangs of London ist ähnlich geil.
Ist das so thrillerig? Ist es popcornig?
Es ist super spannend. Es ist am Anfang auch echt so, dass du die ganzen Stränge nicht geordnet bekommst. Also das ist wirklich, es ist grandios erzählt. Es sind abgefahrene Charaktere, totale Psychopathen auch zum Teil, logisch. Auch gute, die böse werden und umgekehrt. Also es hat alles, was es braucht, um Frau Schmalfeld vor den Fernseher zu fesseln. An einem regnerischen Wochenende, was vor uns liegt.
Und wenn ihr dann noch etwas Schönes, Heiteres sehen wollt, dann empfehle ich den Film Fünf Zimmer Küche Sarg. Schon der Titel ist sehr, sehr schön. Das ist eine fiktive Doku über eine Vampir-WG. Ein sehr heiterer, sympathischer Film.
Oh, da habe ich in die erste Folge... Ist das ein Film oder ist das eine
Serie? Es gibt inzwischen eine Serie dazu. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe nur einen Film gesehen.
Die Serie, da habe ich nämlich die erste Folge und die hat mich nicht gepackt.
Das ist aber auch amerikanisch. Und der Originalfilm ist... Neuseeländisch?
Ah, okay.
Finnisch? Auf jeden Fall irgendwas Nordisches von den Machern von Flight of the Conchords, eine Comedy-Serie um ein Musikduo, die fantastische Comedy-Musik geschrieben haben.
Ja.
Und Fünfzimmerküche Sarg hat einen sehr, sehr schönen, abseitigen Humor.
Okay.
Eine schöne.
Also die Serie kann ich nicht empfehlen.
Vampir-Comedy. Ja, wie gesagt, aber das ist Ami
Film?
Und das andere ist, ich glaube Finnland.
In Finnland, Neuseeland, du.
Ja. Fünfzimmerküche Sarg.
Hauptsache Skandinavien, ne?
Ich hab's auf Deutsch geguckt. Das ist tatsächlich eigentlich Comedy nicht auf Deutsch.
Entschuldigung, auch Frau Schmalfeld hat an dieser Stelle.
Ich hab dich ignoriert.
Okay.
Ich einfach ignoriert.
Gut, okay.
Ich hab dir nicht zugehört.
Sehr schön.
Ja, auf jeden Fall kann man den auf Deutsch gucken. Der ist irgendwie sehr, sehr süß synchronisiert.
Ach, schön.
Der Hauptvampir, der hat so einen leicht wienerischen Akzent. Das macht ihn ganz süß. Der ist niedlich.
Da stehst du drauf, wenn Vampire Akzente haben, ne? Das war doch auch schon bei der Dracula-Serie so, dass der...
Ist das ein Fetisch, den ich selbst noch gar nicht festgestellt habe bei
also
mir?
Also es fällt mir gerade auf, wo du
Suche
sagst.
Vampir mit Akzent.
Ne, doch hier diese eine Vampir-Serie, die du mir auch mal empfohlen hast.
Diese
auf Netflix.
Komische Dracula-Netflix-Serie.
Der hat ja doch auch einen Dialekt.
Ja, das mag gut sein, ja.
Weißt du nicht mehr?
Weiß ich gar nicht mehr. Ich muss da mal in mir nachfühlen. Ich guck mal bei Pornhub, was man da so machen kann.
Super, so. Wunderbar, damit machen wir den Deckel zu. Ihr habt genug von uns.
Ja,
den auch. Irgendwann mal, in 100 Jahren.
So, ihr Lieben.
Bis dann.
Bis dann, wir haben euch lieb.
Tschüss.